Robert Spähmann, ein Freund der Vernunft, aber auch ein Freund des Glaubens. Dass die beiden zusammengehören, ist eines seiner großen Themen, aber auch ein Thema Benedikt des 16. Das Jahr des Glaubens ist noch jung. In einem philosophischen Gespräch habe ich Robert Spähmann gefragt, ob dieses Jahr des Glaubens auch ein Jahr des Denkens ist.
Ich glaube ja. Ein Mensch muss letzten Endes mit sich selbst im Einklang sein. Und wenn seine Vernunft ihm etwas sagt und sein Glaube sagt ihm das Gegenteil, dann kann er das nicht einfach so stehen lassen, sondern er kann auch nicht es einfach gewaltsam niederbügeln, entweder den Glauben oder die Vernunft, sondern er muss versuchen, zu einer Einheit zu finden. Und diese Einheit gibt es von Anfang an. Der Apostel Paulus nennt den Glauben ein rationabile Obsequium, einen vernünftigen Gehorsam. Und und es gab dann also in der frühen Neuzeit das Problem, dass es so schien, als ob die Vernunft, die aufgeklärte Vernunft, dem Glauben unmöglich mache. Heute ist die Situation eigentlich umgekehrt. Der Scientismus, die Wissenschaftsgläubigkeit der Gegenwart führt eigentümlicherweise dazu, dass der Vernunft nicht mehr getraut wird. Das heißt, so etwas wie Wahrheit soll es nicht geben. Das letzte Wort soll der Relativismus sein. Und die Vernunft ist eigentlich ohnmächtig, die Wahrheit zu erkennen. Jetzt sind es die Gläubigen, die paradoxerweise die Fähigkeit der Vernunft verteidigen. Und wenn Sie heute jemanden finden, der also mit Nachdruck die Wahrheitsfähigkeit der Vernunft behauptet, dann können Sie beinahe schon annehmen, dass es ein Katholik ist.
Glaube und Vernunft, für Robert Spähmann sind die beiden nicht nur kein Widerspruch, sondern aufeinander angewiesen, auch die Vernunft auf den Glauben.
Da, wo Gott geleugnet wird, bricht am Ende auch die Vernunft zusammen. Wer das am deutlichsten gesehen und ausgesprochen hat im 19. Jahrhundert, war Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche schreibt einmal, dass auch wir Aufklärer, wir freien Geister des 19. Jahrhunderts noch unser Feuer nehmen von dem Brand, das der Christenglaube entzündet hat, der auch der Glaube Platons war, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist. Und dann sagt Nietzsche, wenn dieser Glaube an die Göttlichkeit der Wahrheit schwindet, dann zerstört sich die Aufklärung selbst, denn die Aufklärung war angetreten mit dem Pathos der Wahrheit. Sie will die Menschen aufklären darüber, wie es in Wahrheit ist. Und Nietzsche sagt, und wenn es Gott nicht gibt, gibt es keine Wahrheit, sondern es gibt nur die individuellen Perspektiven jedes einzelnen Menschen ohne Wahrheitsanspruch. Und das bedeutet also die Selbstzerstörung der Aufklärung. Da gibt es auch keine Aufklärung mehr, sondern an die Stelle tritt dann ein Zeitalter neuer Mythen.
Eine Abdankung des Denkens.
Eine Abdankung des Denkens, ein Zusammenbruch des Denkens. Weil entweder ist das Universum und ist der Mensch ein Wesen, hinter dem eine Absicht steht. Oder es ist alles ein Zufallsprodukt. Und dann ist aber auch unser Denken nur ein Zufallsprodukt und hat mit Wahrheit gar nichts zu tun.
In meiner Vorbereitung habe ich unter anderem eine Charakterisierung von Ihnen gelesen, Sie seien ein fröhlicher Skeptiker. Finden Sie sich darin wieder?
Ja, es ist nicht ganz falsch. Skeptiker schon, ja, weil ich zweifle ja nicht grundsätzlich an der Wahrheitsfähigkeit der Vernunft, im Gegenteil. Aber alles das, was behauptet wird, erregt bei manchen Menschen Widerspruch. Goethe schreibt einmal, jedes ausgesprochene Wort ruft den Gegensinn hervor. Und ich war immer eigentlich ein Widerspruchsgeist. Und wenn der herrschende Geist der Zeit ein atheistischer ist, dann bin ich fast reflexartig kein Atheist mehr. Das heißt, mehr sage ich, ich war eigentlich nie ein Atheist, muss ich dankbarerweise sagen.
Also skeptisch gegenüber diesen Hintergrundüberzeugungen, die sich in der Kultur, im Denken eingeschliffen haben.
Genau das, ja.
Das ist das ungefähr, was Benedikt der 16. manchmal als Verhärtungen des Relativismus in unserer modernen Kultur bezeichnet.
Ja, das kann man so bezeichnen. Es gehört auch zum Denken, zum freien Denken gehört eine Demut. Matthias Claudius schreibt einmal in seinem schönen Brief an meinen Sohn Johannes: Die Wahrheit, mein lieber Sohn, richtet sich nicht nach uns. Wir müssen uns nach ihr richten. Und wenn es nur darauf ankommt, dass jeder das denkt, wonach ihm zumute ist, dann gibt es natürlich kein rationales Gespräch mehr, sondern es gibt dann nur Befindlichkeiten. Und es ist ja ein Denken, das heute auch bei vielen Christen leider sich ausbreitet, dass sie die eigene Befindlichkeit so für das Letzte zu halten. Aber da fällt mir immer das Wort von Karl Kraus ein: Ich interessiere mich nicht für meine Privatangelegenheiten.
Denkt unsere Gesellschaft zu wenig oder glaubt unsere Gesellschaft zu wenig?
Beides. Das, weil sie nicht glaubt, denkt sie auch, hört sie auch auf zu denken. Das heißt, sie denkt schon. Ich meine, es ist falsch zu sagen, dass sie nicht denkt. Es geht nicht darum, dass sie nicht denkt, sondern dass ihr Denken leer läuft und dass sie sich weigert, an bestimmten Punkten weiterzudenken. Es gibt ein schönes Beispiel. Daniel Dennett, der ein Buch geschrieben hat, ist so ein Neurowissenschaftler und Philosoph. Und Dennett schreibt in einem Buch über das menschliche Bewusstsein, das ein großes Plädoyer für den Materialismus ist: Ich möchte hier erklären, ungefähr wörtlich so, dass ich einen Dualismus, in dem Sinne, dass es also auf der einen Seite einen Gott gibt und auf der anderen Seite die Welt und dass es zwei Formen des Denkens gibt, dass ich einen Dualismus nicht akzeptieren werde und dass auch kein Argument mich davon abbringen wird, an dem materialistischen Standpunkt festzuhalten. Das heißt, dass ein Glaubensbekenntnis zum Materialismus und zur sogenannten naturalistischen Erkenntnistheorie und ein Glaubensbekenntnis eines Wissenschaftlers, der ehrlicherweise sagt, er ist überhaupt nicht bereit, sich irgendein Argument anzuhören, was gegen den Materialismus spräche. Das nenne ich Kapitulation des Denkens.
Zu hören ist der Widerspruchsgeist Spähmanns auch immer wieder in aktuellen Debatten. Sein Lieblingsthema: die Schicksalslosigkeit als Lebensqualität, also die Annahme, dass jeder Mensch angeblich ein Recht darauf habe, alles selber zu entscheiden. So erst entstehe ein moderner Lebensentwurf.
Ich meine damit eine Tendenz, alles, was uns vorgegeben ist, von vornherein in Frage zu stellen und zu einem Gegenstand unseres freien Willens zu machen. Also zum Beispiel die Geschlechtsbestimmtheit des Menschen. Wir werden alle geboren, entweder als Männer oder als Frauen. Und es gibt nun eine Tendenz im gegenwärtigen Feminismus, es gibt da ganz radikale Autoren wie die Judith Butler, die sagen, nein, dass wir müssen optieren, ob wir männlich oder weiblich sein wollen. Wir können das nicht einfach hinnehmen, ich bin ein Mann oder eine Frau, sondern wir müssen fragen, was willst du? Natürlich haben wir die Freiheit als Menschen, uns auch gegen die Natur zu entscheiden. Irgendetwas Vorgegebenes müssen wir immer letztendlich akzeptieren. Und wenn man Schicksallosigkeit als das Ideal betrachtet, das heißt die Freiheit von jedem, von allem, was ist, ohne dass wir es gewollt haben, dann verwickelt sich das Leben ins Absurde. Natürlich kann man sagen, die Natur macht uns einen dringenden Vorschlag. Die Wahl besteht immer darin, wollen wir einen Vorschlag der Natur akzeptieren oder nicht. Beispiel: Ich habe Hunger und gehe zum Essen oder mache mir in der Küche was zu essen. Und jemand würde mich fragen, warum gehst du jetzt essen? Und ich würde sagen, ich habe Hunger. Und er würde sagen, ja, ich habe Hunger, das ist ja schön, aber warum gehst du essen? Ja, sagt er, weil ich Hunger habe. Ja, aber das Hunger ist ja nur ein natürliches Faktum. Aus Sein folgt kein Sollen, hat David Hume gesagt. Ja, das funktioniert nicht, sondern es gibt Fälle, wo ich den Vorschlag der Natur nicht akzeptieren kann. Zum Beispiel ist Fastenzeit oder ich habe eine Diät oder ich habe ganz Wichtiges zu tun und kann jetzt im Moment nicht essen. Das gibt es, sehr oft sogar. Aber wenn ich gar keinen bestimmten Grund habe, nicht zu essen, dann gehe ich essen, weil ich Hunger habe. Das heißt, wir akzeptieren die Vorgaben der Natur. Also ich habe zum Beispiel die Sache mit dem Beschneidungsurteil, da habe ich ja auch gesagt, eigentlich ist die Naturvorgabe hier, das Kind nicht zu beschneiden, weil die Natur, die sieht ja keine Beschneidung vor. Und ich habe dann gesagt, ja, aber diese Sitte der Beschneidung, die ja in gewisser Weise das Abraham-Opfer ablöst, hat ein solches Gewicht, ein solches religiöses Gewicht für Juden und vielfach auch für Moslems, dass demgegenüber der geringfügige Eingriff, den die Beschneidung darstellt, gerechtfertigt werden kann. Das ist eine Abwägungssache. Also man muss auch hier die Vernunft walten lassen.
Sie sprechen aber von Lebensqualität, also als Schicksalslosigkeit, nach dem Motto, wir richten es uns bequem ein, also die Willensentscheidungen letztlich sollen nur unserem Wohlergehen dienen.
Ja, nur ist es so, wenn ein Mensch glücklich leben will, ein gutes Leben ist immer ein irgendwie auch glückliches Leben, dann muss er sich in Einklang setzen mit dem, was er nicht ändern kann. Ein Mensch kann viel ändern. Und wenn ich sage Schicksallosigkeit als Lebensqualität, dann meine ich nicht als Gegenprogramm alles so lassen, wie es ist. Aber wir müssen uns klar sein, der Spielraum dessen, was wir ändern können, ist ziemlich klein. Und das Leben ist kurz. Und wenn ich mich nicht irgendwie anfreunde mit dem, was so ist, wie es ist, von Natur, dann kann ich eigentlich nicht im Frieden mit mir selbst leben. Das ist eine tragische Situation.
Wenn wir jetzt mal den Überstieg machen auf das Christentum, wäre das die Schicksalslosigkeit so etwas wie das Christentum ohne Kreuz?
Ja, kann man sagen. Ja. Die Annahme dessen, was geschieht. Dein Wille geschehe. Auch bei Jesus rebelliert ja in gewisser Hinsicht die Natur, wenn er sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann fügt er eben hinzu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist eigentlich der Kern des Christentums. Übrigens, Martin Luther sagt hier mal etwas sehr Schönes. Er erzählt von einem Missionar, der ein Land bekehren will und Jahrzehnte dort verbringt und keinen einzigen Menschen bekehrt. Und dann hadert er mit Gott und zweifelt am Sinn seines ganzen Tuns. Und dann sagt Luther, das ist nicht gut, sondern es ist das sichere Zeichen eines schlechten Willens, dass er nicht leiden kann, seine Verhinderung. Das heißt, wenn er alles getan hat, und es gelingt ihm nichts, dann muss er auch das als Wille Gottes akzeptieren und sich damit auch anfreunden.
Ein zweites Beispiel, wo Sie auch Stellung bezogen haben, ist die Blasphemie-Debatte. Sie sagen, dass nicht Gott geschützt werden soll, sondern weil Gott ist der schützt, sondern der Mensch, für den Gott wichtig ist. Kann man das gesetzlich machen, wenn man zum Beispiel eine Blasphemieparagraphen oder irgendetwas in der Richtung einführt? Wäre das nicht ein zu starkes Rücksichtnehmen auf Religion bzw. Eingreifen von Religion in Gesetzgebung?
Es geht aber um Menschen. Es geht um Menschen, die sich identifizieren mit einer bestimmten Religion, das heißt Menschen, denen etwas heilig ist, im emphatischen Sinn des Wortes, denen auch die Gott wichtiger ist, als sie sich selbst sind. Nun gibt es aber bei uns Beleidigung als Straftatbestand. Sie können einen Menschen beleidigen und dann werden sie bestraft. Und wenn sie aber das beleidigen, was für ihn das Wichtigste ist, seinen Glauben, warum soll das dann plötzlich frei sein, während das andere verboten ist? Das ist doch eine Beleidigung eines Menschen, wenn ich das ihm heilige. Ja, es wurde vor Gericht freigesprochen, jemand, der verklagt war, weil er gesagt hatte, die katholische Kirche ist eine Kinderficker-Sekte. Und ja, der wurde freigesprochen. Ich finde das nicht in Ordnung. Aber die religiösen Überzeugungen von Menschen diskret zu behandeln, das heißt ja nicht, dass es verboten ist, die anzugreifen. Das heißt ja auch nicht, dass Atheismus verboten ist.
Spähmann bezeichnet sich als Freund der Vernunft. Er ist aber jemand, der skeptisch suchend der Vernunft auf die Sprünge helfen will.
Ja, ich bin dafür, dass die Vernunft Ideologien auflöst. Zum Beispiel das Wort Fortschritt wird bei uns häufig benutzt im Singular. Das ist ein Fortschritt. Oder dies ist ein fortschrittlicher Mensch. Und das finde ich immer absurd. Da wird heimlich etwas eingeschmuggelt, nämlich Fortschritt kann es nur geben mit Bezug auf etwas, auf ein bestimmtes Ziel. Es gibt Fortschritt in der Entwicklung von Autos, dass sie leiser werden, oder von Motorrädern. Und wenn einem das gelungen ist, ist das ein Fortschritt. Es gibt einen Fortschritt in der Narkosetechnik. Es gibt einen Fortschritt in Foltermethoden, die keine Spuren hinterlassen. Es gibt einen Fortschritt in der Konstruktion von Atombomben. Es sind alles Fortschritte. Und die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Das kommt auf einen Fortschritt mit Bezug worauf. Und wo diese Frage nicht zugelassen oder wo man nur von Fortschritt spricht, da würde ich sagen, will man betrügen. Denn da unterstellt man stillschweigend bestimmte Ziele, die gut sein sollen, und andere, die nicht gut sein sollen. Aber das sagt man nicht, weil es dann zu einer Kontroverse führen könnte, sondern man redet emphatisch von dem Fortschritt oder den fortschrittlichen Menschen. Und das ist Unsinn.
Also wenn Sie Freund der Vernunft sind, dann sind Sie für die Demaskierungen von unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten.
Ja, das scheint mir eine der wichtigsten Aufgaben der Vernunft heute zu sein.
Abschließende Frage, ist Beten vernünftig?
Ja, das ist außerordentlich vernünftig. Denn wenn Gott ist und wenn Gott ein Wesen ist, das hören kann, das weiß von sich selbst und von seinen Geschöpfen, wenn der Mensch ein Geschöpf ist, dass er sich dann an seinen Schöpfer zurückwendet. Es gibt nichts Natürliches und nichts Plausibleres als das.
Professor Spähmann, ganz herzlichen Dank.
Und damit endet unser philosophisches Gespräch mit Robert Spähmann über den skeptischen Gebrauch der Vernunft und die Rolle des Glaubens. Ihnen alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Mein Name ist Pater Bernd Hagenkort. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.